Ja, wir kommen zum letzten Teil von diesem Vormittag. Ich weiss, wir haben jetzt schon viel gehört. Berührendes, Spannendes, Packendes, Interessantes. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns noch mal kurz konzentrieren können. Und ich möchte euch einfach möchte euch Levi Hertig vorstellen, ein junger Freund hier. Wir sind auch in dieser Gruppe schon seit einiger Zeit miteinander unterwegs, haben auch immer wieder Herz miteinander geteilt. Er hat auch viel erlebt, gerade in der Jugendszene. Und er hat auf dem Herzen heute etwas mit uns zu teilen, was sein Herz bewegt, wenn er an Gemeinde denkt, was eben auch gerade die Einheit und die Generationen anbelangt. Merci vielmals.
Danke sehr. Es ist schon einige Jahre her, gar nicht weit von hier, als ich mit Leitern zusammen ein Jugendcamp vorbereitet habe. Wir kamen am Freitagabend an in dieser Wohnung, etwa 12 Leute waren wir, alle etwas müde, und hatten so die obligate Worship-Zeit zu Beginn. Und ich selbst muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so den Eindruck, okay, bringen wir das hinter uns und kommen dann zum Wichtigen, zum Organisatorischen. Und was dann geschehen ist, ist die stärkste Worship-Zeit, die ich wahrscheinlich in meinem Leben erlebt habe. Wir hatten etwa eine Stunde dann Worship gemacht, das war nicht geplant. Wir alle in diesem Raum spürten die Gegenwart Gottes in einer Qualität, wie wir es vorhin wahrscheinlich nicht gespürt haben. An späteren Treffen passierte immer wieder dasselbe. Jedes Mal, wenn wir als Leiter zusammen waren, kam Gott und war einfach so erlebbar, so spürbar, und für uns war das immer ein Riesenhighlight. Die Vorfreude auf das Jugendcamp, das wir vorbereiteten, wo 30 zusätzliche Jugendliche dazukamen, die stieg, und wir hatten riesige Erwartungen. Und als wir dann in Luzern waren, mit diesen insgesamt etwa 40 Jugendlichen, und auch dort immer wieder diese Zeiten des Gebets, des Lobpreises erlebten, war ich selbst sehr enttäuscht. Denn die Gegenwart Gottes schien nicht dieselbe zu sein, wie zu diesem Zeitpunkt, als wir als Leiter unter uns waren. Ich hatte wirklich Probleme mit dem und fragte Gott, was ist los? Was ist anders? Es sind ja die gleichen Leute, die den Lobpreis leiten. Es sind ja die gleichen Leiter, die mit dabei sind. Aber irgendetwas war anders. Und so Mitte der Woche habe ich mich entschieden, ein Experiment zu machen. Und ich habe dann etwa 10 Leute aus dieser Gruppe angefragt, ob sie bereit wären, Mitternacht um 12 sich mit mir zu treffen und einfach in die Nacht hinein eine Zeit zu haben, wo wir füreinander beten und Gott suchen. Es begab sich dann, dass diese 10 Personen sich am Mittwochabend um 12 Uhr trafen, und es war geschehen, genau wie in der Vorbereitung. Gott kam mit seiner heiligen Gegenwart. Wir durften einander dienen, prophetisch dienen. Es wurde die Gegenwart Gottes wurde freigesetzt. Und ich nahm das mit nach Hause, dieses Bild. Ich habe oft über das nachgedacht, was ist in diesem Lager geschehen? Warum war augenfällig, dass wir als Gruppe nicht in jeder Konstellation Gottes Gegenwart gleichermaßen erleben durften? Und mit der Zeit und mit den Gesprächen hat Gott mir eine Antwort gegeben, die mich sehr tief bewegt hat und geprägt hat. Ich spürte, dass es hier um Einheit ging. Und Gott zeigte mir, dass wir als Leiter und am Mittwochabend, als wir mit dieser Gruppe von Jugendlichen zusammen waren, dass die Einheit unter uns, die Einheit mit Gott, ausschlaggebend war. Dass diese markanten Verheißungen, die das Wort Gottes im Zusammenhang mit Einheit gibt, dass diese eingetroffen sind. Und er hat mir auch gezeigt, dass es eine Rolle spielt, wenn Menschen in seinem Namen zusammenkommen, wie wir das heute tun, auch heute hier. Mit welcher Herzenshaltung wir da sind, mit welcher Erwartungshaltung wir da sind, wie wir zueinander stehen, wie wir die Einheit leben, die so viel so viele Verheißungen in sich trägt. Und es spielt eine Rolle, mit welcher Haltung du heute als Teil dieser Gemeinschaft in diesem Raum bist. Es ist nicht egal. Gott ist souverän, er ist größer als alles. Er kann sich über Dinge hinwegsetzen, das ist klar. Und trotzdem geht es hier um tiefe geistliche Prinzipien, die ich in diesem Lager gelernt habe. Einheit unter uns, Einheit mit Gott setzt seine Gegenwart frei. Ich möchte euch mitnehmen in die Situation, ganz eine bekannte Situation, das hohe priesterliche Gebet. Als Jesus im Garten Gethsemane kurz vor seinem Tod mit seinem Vater im Himmel rang und betete. Inbrünstig betete, damit wir als seine Jünger Einheit finden dürfen. Einheit mit ihm, Einheit untereinander. Und er hat auch nicht nur erwähnt, wie wichtig diese Einheit ist, sondern er hat auch zweimal erwähnt in diesem Gebet, was das Ziel, was die Verheißung dieser Einheit ist. Nämlich, dass die Menschen ihn, Jesus Christus, als Sohn Gottes erkennen und sehen, dass es einen liebenden Gott gibt. Johannes 17, Verse 21 bis 23. Jesus betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich bin in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie auch ich von dir geliebt bin. Jesus betet hier um Einheit. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Einheit nicht einfach ein Mittel zum Zweck ist, sondern dass Einheit, wie es Jesus hier erbittet, das Hauptziel ist. Das Hauptziel unserer Gemeinschaft. Es ist die himmlische Kultur, die hier auf die Erde kommt, in unsere Gemeinde, in unsere Zusammenkünfte. Und die Frage ist, wer wünscht sich das? Wer hat diesen tiefen Wunsch, der Jesus hier in seinem Gebet ausdrückt, auch auf seinem Herzen? Wer wünscht sich, dass die Welt an unserer Gemeinschaft erkennt, dass es einen liebenden Gott gibt, der seinen eingeborenen Sohn für uns sandte? Ich glaube, wir alle. Wir wünschen uns, dass unsere Gemeinden eine gesellschaftliche Relevanz erhalten. Und wir spüren etwas von dieser globalen Erweckung, die im Potenzial der Einheit drin liegt. Ich glaube, es gibt in der Bibel nicht viele Verheißungen, die ähnlich stark sind wie diese, welche im Zusammenhang mit der Einheit stehen. Und ähnlich wie Martin, wenn ich in unsere Gemeindelandschaft schaue, sehe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, eine relativ große Diskrepanz zwischen dem, was hier verheißen ist, und dem, was wir tatsächlich erleben, was der Ist-Zustand ist. Was läuft falsch mit unserer Einheit? Ich glaube, dass es mit einem Missverständnis beginnt. Einem Missverständnis, dem auch ich über Jahre aufgelegen bin, bis ich vor ein paar Jahren etwas erkannt habe, was mein Verständnis von Einheit revolutionierte. Wenn wir davon sprechen, dass wir uns eins machen sollen, dann sehen wir fast alle und so oft ganz automatisch die horizontale Ebene. Dann haben wir den Eindruck, es geht vor allem und in erster Linie darum, dass wir untereinander eins werden. Dass ich mit meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde in Einheit komme. Ich bin heute der Überzeugung, dass das nicht die erste, sondern erst die zweite Ebene ist, um was es bei Einheit geht. Denn in erster Linie geht es bei Einheit um unsere Einheit mit dem Vater im Himmel. Was Jesus hier bittet, ist nicht die horizontale Ebene an erster Stelle zwischen Menschen, sondern die vertikale Ebene zwischen uns und Gott. Schauen wir den Vers 21 nochmals genauer an. Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns. So wie du, Vater, in mir bist und ich bin in dir. Jesus sagt, sieh in mir, wie du, Vater, in mir bist. Um das bete ich, um diese Art von Einheit bete ich. Einheit mit ihnen. Und wenn wir die Einheit, die Jesus lebte, etwas anschauen, dann merken wir, Jesus tat nichts, was er nicht den Vater tun sah. Er lebte aus dieser völligen Abhängigkeit mit dem Vater. Geistliche Einheit ist primär die Einheit mit dem Vater. Und aus dieser Einheit zu unserem Vater im Himmel kommt in zweiter Ebene die Einheit, die wir hier unter uns leben dürfen. Denn Verse 22 und 23 sagen dann, das soll geschehen, damit sie eins sind, wie auch wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Wir alle sind herausgefordert, eins zu sein, so wie der Vater mit dem Sohn eins ist. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn dient uns als Grundlage für die Einheit, die wir auch untereinander haben sollen. Und so bedeutet Einheit zu haben, Christus in mir begegnet Christus in dir. Aus dieser Einheit entsteht Einheit unter uns, weil wir alle denselben Vater des Gedankens haben. Und wir wissen, wir haben dasselbe Haupt. Und dass unser Haupt gibt nicht dir andere Gedanken, als es mir gibt. Ich glaube, es ist unglaublich herausfordernd, diese Stelle. Denn was heißt es für uns, wenn wir das uns mal überlegen? Es ist eine riesige Selbstverantwortung. Nämlich, dass du als Teil der Gemeinschaft in erster Linie selbst dafür verantwortlich bist, deine Beziehung zum Vater, deine Einheit mit dem Vater, deine Übereinkunft mit ihm sicherzustellen, im Wissen, dass das hier einen Einfluss hat auf das hier. Wir werden ausgerüstet und inspiriert von derselben Quelle. Und wie können wir eine positive Antwort jetzt auf dieses Gebet von Jesus geben? Was hat es mit uns als Gemeinde zu tun? Ich glaube, es beginnt dort, wo wir uns bewusst werden, dass wir unsere Beziehung zum himmlischen Vater nicht delegieren können, sondern dass wir die Selbstverantwortung übernehmen und sagen, als Teil der Gemeinschaft, damit die Verheißungen Jesu, welche er der Einheit gegeben hat in der Gemeinde, in Entfaltung kommen können, bin ich dafür verantwortlich, dass in erster Linie diese Beziehung, diese Einheit stimmt und passt, damit sich die Kraft der Einheit auch unter uns entwickeln kann. Und das Ziel, dass die wichtigste Botschaft dieser Welt, der Weltgeschichte, nämlich dass es einen liebenden Vater gibt im Himmel, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab, dass diese Botschaft sichtbar wird um uns herum. Einheit ist keine Organisation, es ist keine Denomination. Einheit ist auch nicht zu organisieren, es ist keine Institution. Es ist eine geistliche Dimension, keine intellektuelle. Und das ist eine Herausforderung. Ich denke, auch für ökumenische Bewegungen ist dies eine Herausforderung. Ich habe oft das Gefühl, dass in der Ökumene es darum geht, dass wir uns vor allem auf das fokussieren, was wir gleich sehen, und alles andere lassen wir weg. Den Rest blenden wir aus. Und wir haben oft so diesen ökumenischen Gedanken, dass Einheit bedeutet, verschiedene Gemeinden kommen zusammen, verschiedene Kirchen kommen zusammen in einem Raum und das ist Einheit. Aber wisst ihr was? Das ist noch gar nichts. Das ist der erste Beginn. Einheit, wie sie Jesus hier beschreibt, ist etwas viel, viel Tieferes. Wir können sie nicht tun. Es ist nichts Äußeres. Ich spiele Fußball seit Jahren und auch wir haben etwas, damit wir uns eins machen. Wir haben alle dieselben Trikots. Im Militär genau dasselbe. Warum sind alle gleich angezogen? Es geht um Einheit. Aber diese Einheit, die Jesus hier beschreibt, ist nichts Äußerliches. Diese Einheit kommt von innen. Johannes 10,30 sagt Jesus, der Vater und ich sind eins. Spannend ist, damals, als Jesus das sagte, war er auf der Erde und der Vater im Himmel. Was lernen wir daraus? Für Einheit zu haben, brauchen wir nicht mal am selben Ort zu sein. Es ist nicht Grundvoraussetzung, am selben Ort zu sein, um Einheit zu haben, denn Jesus war es hier auch nicht. Es geht also auch nicht um eine körperliche Einheit, primär. Wenn also Einheit keine Organisation, keine Institution ist und auch nicht bedingt, dass wir alle am selben Ort sind, dann stellt sich uns die Frage, wie können wir dann, oder wie kann dann der Vater und der Sohn eins sein? Wie können wir mit dem Vater eins sein, der auch nicht hier ist unter uns, sichtbar? Und ich glaube, die Antwort lautet, es ist möglich durch den Heiligen Geist. Ein katholischer Theologe hat mal gesagt, der Heilige Geist ist die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und auch wenn das theologisch nicht richtig sein mag, hilft es uns doch zu verstehen, wie das mit der Einheit funktioniert. Der Heilige Geist ist das Bindeglied, ist die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und es ist der Heilige Geist, der die Grundlage der Einheit ist, von der Jesus hier sprach. Spielt keine Rolle, ob wir derselben Kirche angehören, ob wir am selben Ort sind. Entscheidend ist, dass der Heilige Geist es ist, der in uns wohnt und uns verbindet mit dem Vater in erster Linie und verbindet untereinander in zweiter Linie. Jesus betet zu seinem Vater, auch im hohepriesterlichen Gebet: Ich bete nicht nur für diese Jünger, für diese 12, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich zum Glauben gekommen sind. Jesus betet also nicht nur für diese 12 Jünger und Apostel, Jesus betet für uns heute. Er hat prophetisch gebetet für uns, für die Gemeinde heute hier in der Region Thun. Dass auch wir, die ein Teil des Leibes sind, die Teil dieser Jünger sind, dass auch wir in dieser Einheit leben dürfen. Was heißt das ganz praktisch für deine und meine Gemeinde, für seine Gemeinde hier? Was bedeutet das im 21. Jahrhundert? Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus in Bezug auf Einheit Folgendes. Ich lese Epheser 4, Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr als Gemeinde berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Was lernen wir hier als Gemeinde vor Ort hier aus diesem Abschnitt, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus schrieb? Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Einheit wird geschenkt und gewirkt durch Gott selbst, durch den Heiligen Geist. Einheit kommt vom Himmel. Und unsere Aufgabe ist nicht, Einheit zu schaffen. Das können wir nicht. Unsere Aufgabe ist es, die Einheit zu bewahren. Das ist unsere Herausforderung. Einheit ist nichts, das wir selbst erarbeiten können. Wir sind Teil der göttlichen Familie und haben Anrecht durch dieses Erbe an der Einheit. Unser Teil ist es, die Einheit zu wahren und einander zu ertragen, miteinander klarzukommen. Einheit in der Gemeinde hat also mit geklärten und funktionierenden Beziehungen zu tun, sehr direkt. So wie alles im Königreich Gottes in und durch Beziehungen entsteht und gewirkt wird, in und durch Beziehungen gebaut wird. Weil Gott selbst die Einheit als Form der Beziehung uns vorgelebt hat, als dreieiniger Gott hat er uns geschaffen in seiner Ebenbildlichkeit und uns berufen, nicht alleine zu sein, sondern in Gemeinschaft, in Einheit miteinander zu leben. Und wenn Paulus hier diesen Briefinhalt, diese Aufforderung zum Leben in der Gemeinde, in dieser Einheit, in dieser christlichen Gemeinde in Ephesus, wenn er diese schreibt, diesen Brief, dann hat das einen absolut explosiven Charakter. Die gelebte Einheit in Ephesus dazumals hatte eine enorme Strahlkraft in die Stadt Ephesus, in diese Weltstadt. Warum? Warum ist das so? Um das zu verstehen, müssen wir uns etwas mit dem Kontext dieser Zeit auseinandersetzen. In dieser Zeit herrschte die relativ neue militärische, wirtschaftliche und soziale Supermacht der Römer in der dortigen Umgebung, mit Caesar Augustus an der Spitze. Die wirtschaftliche Situation war im ersten Jahrhundert nach Christus im Nahen Osten ungefähr dieselbe an vielen Orten. Es war nämlich so, dass 5% der Bevölkerung gehörten der Oberschicht an. Das waren Menschen, die den freien Künsten, dem Philosophieren nachgingen. Die mussten nicht arbeiten, um ihr Leben zu finanzieren. Dann gab es 5% der ganzen Bevölkerung, die der sogenannten Mittelschicht angehörten. Das waren Berufe wie Schreiber oder Goldschmiede, die edle Metalle verarbeiteten. Und dann gab es die überwältigende Mehrheit von 80%, die der sogenannten Unterschicht, man kann sie noch unterteilen zwischen der oberen und unteren Unterschicht, angehörten. Die obere Unterschicht, das waren Bauern. Das waren Menschen, die hart für ihr Leben arbeiten mussten. Das waren Handwerker. Und dann die untere Unterschicht, das waren die Sklaven, die Diener, die ihr Leben dazu brauchten, zu arbeiten, bis sie starben. Die auch am Sabbat gearbeitet haben. Die Vegetarier waren, nicht weil sie kein Fleisch gerne gehabt hätten, sondern weil sie es einfach nicht vermögen haben. Und 10%, die letzten 10% waren die Entwurzelten. Das waren die Untersten. Das waren die, zu denen Jesus oft am liebsten ging. Es waren die absolut Randständigen und Armen. Es waren die Verkrüppelten, die Aussätzigen. Es waren die Bettler. Das waren 10% der damaligen Gesellschaftsschicht. Viele Menschen sind in der damaligen Zeit verhungert. Und wir sehen an diesem Fakt, dass die Spannung zwischen Arm und Reich in der damaligen Zeit auch schon brutal groß gewesen ist. Und es käme einem aus der Ober- oder Mittelschicht nie im Leben in den Sinn, mit einem aus der unteren Schicht oder sogar aus der untersten Schicht das Leben zu teilen, ihm die Hand zu reichen, mit ihm zu sprechen, wäre undenkbar gewesen in der damaligen Zeit. Nun kamen jetzt in Ephesus, wir haben vorhin die Zahlen gehört, zwischen 20.000 und 40.000 Menschen zum Glauben. Und es waren Menschen aus allen Schichten, aus der Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, Menschen aus der Schicht der Entwurzelten. Und auf einmal begegneten Sklaven ihren Herren auf Augenhöhe. Wo? In der Gemeinde. Auf einmal kamen Randständige, Mittellose, Versklavte zusammen mit den Reichen dieser Stadt, kamen in die Häuser, begegneten einander auf Augenhöhe und erlebten Gott dabei. Und was Paulus hier schreibt, war absolut abnormal für diese Zeit, dass genau diese gesellschaftliche Durchmischung geschieht. Das galt auch den Frauen, die in dieser Zeit oft einen niedrigen Wert hatten, oft gesellschaftlich gesehen öffentlich keine Bedeutung hatten. Die Gemeinde war ein Ort, wo Männer und Frauen sich auf Augenhöhe begegnen sollten. Und Paulus setzte noch einen obendrauf. Die vielleicht explosivste Forderung überhaupt. Etwas weiter vorne in Epheser 2, 18, wo er sagt, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Also jetzt sollen auch noch die Juden und die Heidenchristen zusammen im Geist des Vaters kommen und zusammen Gemeinde leben. Dabei müssen wir wissen, dass es vor allem die Juden waren, die die erste Kirche, die ersten christlichen Gruppierungen brutal verfolgten. Es war oft nicht in erster Linie der römische Staat, der das Christentum unterdrückte, es waren die Juden, für die die Christen eine jüdische Sekte waren. Und sie haben sie massiv verfolgt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, genau ihr seid Brüder. Genau ihr seid berufen, zusammen in der Einheit Christi zusammenzukommen und Gemeinschaft zu leben, Einheit zu leben. Nochmals zum Verständnis, was Gott also von den Christen in Ephesus möchte, ist nichts anderes, als dass Menschen mit unterschiedlichstem Status, dass Frauen und Männer, dass verschiedene Nationen, Ausländer, dass sogar Juden und Heiden zusammenkommen und Einheit leben sollen. Menschlich gesehen absolut unmöglich in der damaligen Zeit. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch etwas besser die Worte, die Jesus gebetet hat, als er sagte, durch diese Art von Einheit wird die Welt erkennen, dass es einen liebenden Gott gibt, der mich gesandt hat, weil Menschen in Ephesus, die das beobachtet haben, die wussten, das kann nicht menschgemacht sein. Da muss es einen Gott geben, einen liebenden Gott, der Grundlage ist für dieses Verhalten in dieser Gemeinde. Von diesen Leuten, mit diesen verschiedenen Hintergründen. Das kann nicht von dieser Welt kommen. Und das war Strahlkraft in der damaligen Stadt Ephesus. Es muss kräftig gewirkt haben, dieses Zeugnis. Einheit war damals aber immer umkämpft und es ist heute noch genau gleich. Unser Problem ist, dass wir einem Feind gegenüberstehen, der die Macht der Einheit kennt. Der nichts anderes will, als die mächtigen Verheißungen, die auf der Einheit liegen, zu durchbrechen und nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Der Teufel will nicht, dass das Volk Gottes in Einheit lebt. Und ich glaube, eine der effektivsten Strategien, die er gewählt hat, ist, die Beziehung zwischen uns zu stören. Sein Ziel ist immer die Division. Denn er weiß, wenn es keine Beziehung zwischen mir und Gott gibt, wenn er das durchtrennen kann, dann wird sein Reich nicht hineinbrechen. Und er weiß auch, wenn es keine Beziehung, einheitliche Beziehung zwischen uns gibt, wird sein Reich sich nicht manifestieren. Und seine Strategie ist immer wieder, das Misstrauen zu fördern, Eifersucht zu streuen unter uns. Es gibt aber noch ein anderes, aus meiner Sicht sogar ein Haupthindernis für die Einheit, welches wir verstehen müssen. Ich war an verschiedenen Konferenzen in meinem Leben und habe oft erlebt, dass Einheit immer ein Thema war und dass versucht wurde, dass Christen in Einheit zusammenkommen. Aber praktisch an keinem Ort wurde über diesen Hauptgegner der Einheit, wie Jesus sie hier beschreibt, gesprochen. Nämlich der Gegner, unsere alte fleischliche Natur, wir selbst. In seinem Brief an die Gemeinde in Korinth hat ebenfalls Paulus geschrieben, 1. Korinther 3, 1 bis 3, ich lese aus der Luther-Übersetzung, und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen. Wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Und auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Es scheint also, dass wir Jesus kennen können und trotzdem noch fleischlich leben können. Und er schreibt weiter, denn wenn Eifersucht und Zank, wenn Division unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich. Seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Und die Antwort ist ja. Paulus sagt den Christen aus Korinth, also unmissverständlich, ihr seid fleischliche, unmündige Kinder Gottes. Und fleischlich heißt im Neuen Testament in den meisten Fällen, heißt die Natur, die wir von Adam her geerbt haben. Wir alle haben denselben Urahnen, Adam. Die Natur des Fleisches bedeutet Rebellion. Es bedeutet Rebellion gegen Gott. Das war das Motiv des Sündenfalls. Adam wollte nicht ursprünglich etwas Böses tun. Das Einzige, was er tun wollte, ist, er wollte sein wie Gott, und zwar unabhängig von ihm. Und so in unserer fleischlichen Natur, in unserem fleischlichen Erbe, das wir von ihm haben, sind auch wir immer wieder geneigt, diese Sünde Adams zu wiederholen. Unsere grundlegende Natur ist es, dem fleischlichen Verlangen nachzugeben, nämlich dem Verlangen, unabhängig von Gott zu leben. Nicht in dieser Einheit, sondern unabhängig von dieser Einheit zu leben. Jesus hingegen war von Anfang bis Ende in seinem Leben absolut abhängig von Gott. Er tat nichts von sich aus. Und die wichtigste Frage in Bezug auf Einheit ist, bist du total abhängig von diesem Vater im Himmel? Lebst du diese erste Dimension, damit auch die zweite funktionieren kann? Fleischlich zu leben bedeutet viel mehr als einfach unmoralisch zu sein. Es bedeutet, dass wir Jesus nicht seinen rechtmäßigen Platz einräumen als Haupt der Gemeinde und uns ihm unterordnen. Wenn wir aufhören, Jesus nachzufolgen, fangen wir an, fleischlich zu leben. Und jede Spaltung in der Gemeinde, ist das Produkt des Fleisches, unseres alten Adams. Unsere fleischliche Natur als Haupthindernis, in diese von Jesus proklamierte Einheit hineinzukommen. Wie können wir denn diese Einheit erlangen, von der Jesus sprach, wenn wir nicht gelernt haben, mit unserem eigenen Fleisch umgehen zu können? Solange wir mit unserem eigenen Fleisch, mit unserem eigenen Erbe nicht aufgeräumt haben, können wir diese Einheit nicht leben, von der Jesus sprach. Und das Gute ist, die gute Botschaft, Gott hat vorgesorgt für unseren Umgang mit unserem eigenen Fleisch. Es gibt nämlich nur einen richtigen Umgang mit unserer alten Identität, mit unserer natürlichen Veranlagung. Gottes Lösung ist das Kreuz Jesu Christi. Und unsere alte Natur muss gekreuzigt werden mit ihm. Galater 1, Vers 4. Er hat sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Verstehen wir wirklich, was Jesus hier getan hat? Jesus ging für mich und für dich in den Tod. Mein alter Mensch, mein alter Adam muss mit ihm und darf mit ihm gekreuzigt werden. Es ist mein einziger Ausweg aus diesem adamitischen Erbe. Als Jesus starb, heißt es, starb er als der letzte Adam. Und als er den Tod überwand und nach 3 Tagen zurückkam ins Leben, war er das Haupt einer neuen Rasse von Mensch. Einer neuen Art von Mensch, die vorher noch nicht existierte. Und auch wir als Gläubige, als wiedergeborene Christen dürfen Teil sein von dieser neuen Art von Mensch. Aber das geht nur über die Kraft des Kreuzes. Die einzige Lösung, unser Hauptproblem, wenn es um Einheit geht, zu beseitigen ist, schick deinen alten, rebellischen, unabhängigen Menschen mit Jesus ans Kreuz in den Tod und werde Teil dieser neuen Schöpfung. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, sehen wir noch einen weiteren Golden Tipp, wie wir als Gemeinde mehr und mehr in diese Verheißungen der Einheit hineinkommen können. Wir haben gesehen, dass wir berufen sind, für die Einheit zu kämpfen, sie zu wahren. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Ich glaube, dass wir in der Kirche oft einem Götzen namens Harmonie dienen. Es geht uns oft um Harmonie. Es scheint, dass in unseren Zusammenkünften die Harmonie immer zu oberst ist. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass Harmonie nichts anderes als Humanismus ist und der Feind der Wahrheit. Und Wahrheit ist es, was biblisch ist. Und was wir brauchen in unserer Gemeinde, in unseren Zusammenkünften, ist, dass Wahrheit zusammen umschließt von der Liebe herrscht. Wo Jesus war, war die Harmonie. oft sehr schnell weg. Und wir sollten uns ihn als Vorbild nehmen. Es geht nicht um billige Harmonie, es geht um gelebte Wahrheit, um Geben von Liebe Gottes. Und das ist es, wie wir unterwegs sein sollen. Und so geht es beim Bewahren dieser Einheit. Also nicht darum, dass wir alle immer derselben Meinung sind, sondern dass wir, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, uns immer wieder, uns gegenseitig einander unterordnen. Und dass wir nicht anfangen, der Strategie des Teufels zu verfallen und einander schlecht zu machen, schlecht zu sprechen übereinander. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind in unserer Gemeinde, können wir uns immer für den Krieg oder für den Frieden entscheiden. Einheit zu bewahren bedeutet, sich für den Frieden zu entscheiden. Denn es ist der Friede, der Einheit bringt in die Gemeinde. Frieden zu stiften bedeutet, dass ich daran arbeiten muss, um mit meinen eigenen Gefühlen klarzukommen. Es wird geschehen und wir alle haben das erlebt, dass wir einander verletzen, dass wir einander Unrecht tun. Frieden zu stiften bedeutet, dass ich, wenn ich verletzt werde, dass ich die Verantwortung übernehme, das in Ordnung zu bringen. Nicht auf andere zu zeigen, nicht über andere zu sprechen, sondern den Mut zu haben, auf dich zuzukommen, wenn etwas zwischen uns gekommen ist und so durch Vergebung, so Versöhnung möglich zu machen. Frieden zu stiften in unserer Gemeinde bedeutet, dass ich bereit bin, den ersten Schritt zu tun, damit Einheit wiederhergestellt werden kann, wo sie zerbrochen ist. Und ich glaube, dass Vergebung schenken ein absoluter Schlüssel ist in Bezug auf den Frieden und die Einheit in der Gemeinde. Im griechischen Urtext bedeutet vergeben, ich entlasse den anderen aus meiner Anklage. Und ich glaube, es ist so eine gute Erklärung, was bei der Vergebung geschieht. Ich gebe mein Recht nach Anklage auf. Ich gebe mein menschliches Recht nach Vergeltung und Rache, was in unserem menschlichen Denken gerecht wäre, gebe ich auf und entlasse den anderen, damit auch ich selbst wieder frei sein kann. Ich lasse frei, damit ich selbst frei werde. Vergebung bedeutet, den Schuldigen loszulassen. Und wenn man sich das etwas überlegt, dann merkt man schnell, dass es bei Vergebung nicht um Gerechtigkeit geht in erster Linie. Dass es darum geht, dass die Kraft, die Jesus vom Tod, den Tod überwinden ließ, uns befähigt, einander immer wieder neu zu vergeben. Wenn wir einander echt vergeben wollen, braucht es diese Kraft Gottes. Aber wisst ihr was? Es beginnt mit deiner und meiner Entscheidung. Vergebung als Prozess beginnt immer mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung, einander loszulassen, damit göttlicher Friede und Shalom wieder zurück in mein Herzen kommen kann. Auch wenn es vielleicht länger dauert. Und in einem weiteren Schritt darauf zu vertrauen, dass Gott selbst irgendeinmal mich für meine Gerechtigkeit sorgen will. Dass nicht ich um meine eigene Gerechtigkeit bemüht sein muss, indem ich Vergeltung übe, sondern dass ich sage, Jesus, mit meiner Entscheidung zu vergeben, mit dem Empfangen deines Shaloms, mit deinem Frieden, der zurück in mein Herzen kommt, damit nichts mehr zwischen uns steht, vertraue ich auch dir, dass du mich gerecht machst, dass du für meine Gerechtigkeit schaust, dass nicht ich selbst für meine Gerechtigkeit schauen muss. Und die Bibel erwähnt im Zusammenhang mit Vergeben noch einen letzten Schritt. Eine positive Art des Vergessens. Ähnlich wie Gott sich nicht mehr unserer Sünden erinnert, dass auch wir in einer positiven Art vergessen dürfen, was wir aneinander angetan haben. Das bedeutet es zu vergeben. Und ich glaube, dass, wenn wir die Bibel ernst nehmen, ist es genau das, was die Bibel uns herausfordert. Vergebung zu leben als ein Schlüssel, für in diese Einheit hineinzukommen, die Jesus vorgelebt hat und für die Jesus so inbrünstig gebetet hat in Johannes 17. Ich möchte zum Schluss zu einer der unglaublichsten Verheißungen, aus meiner Sicht, unglaublichsten Verheißungen in der ganzen Bibel kommen. In Matthäus 18, Verse 19 und 20 sagt Jesus, und ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden. Eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Der deutsche Begriff Symphonie stammt ursprünglich aus dem griechischen Begriff Symphonia ab. Und Symphonia bedeutet das Zusammenklingende. Zusammenklingende. Zusammen ins Klingen zu bringen. Und Matthäus, und das ist das Spannende, benutzt hier in dieser Stelle, wenn er von Einswerden spricht, genau diesen Begriff der Symphonia, der Symphonie. Und ich glaube, eine Symphonie ist in der biblischen Sprache der Inbegriff dieses Einswerden. Das Bild fasziniert mich. Einheit in der Gemeinde ist wie ein Symphonieorchester. Verschiedenste Instrumente, die verschieden aussehen, verschiedene Aufgaben haben, verschiedene Stärken und Schwächen haben, kommen zusammen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und werden durch ein gemeinsames Werk zu einer ganzen Einheit. Und ich glaube, dass wir das Reich Gottes auch als ein solches Konzert begreifen dürfen, wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen, um zusammen zu klingen, um zusammen schön zu klingen. Es ist wie in einer Symphonie. Jeder von uns hat eine eigene Stimme. Doch nur, wenn diese Stimmen zusammenkommen in der Einheit, kommt der Gedanke des Komponisten, der hinter all dem steht, erst zur Geltung. Da reicht ein Einzelner nicht, da braucht es unsere Stimmen, die aufeinander abgestimmt sind, zu einer herrlichen Symphonie, damit der Gedanke des Komponisten im Hintergrund sichtbar wird, hörbar wird. Und wenn wir zusammen eins werden, auch in der Gemeinde, ähnlich wieder wie beim Symphonieorchester, dann kommt es zu einem sehr, sehr guten Konzert. Es bedeutet nicht, und das ist auch wichtig zu verstehen, dass wir alle dasselbe spielen, sondern dass wir zusammen spielen. Die Einheit der Symphonie beruht auch darauf, dass das einzelne Instrument das Recht abgibt, das zu spielen, was es will. Ohne dieses Recht aufzugeben, einfach selbst zu spielen, hat das Instrument keine Berechtigung, in diesem Orchester, in diesem Symphonieorchester zu sein. Es hat keinen Platz. Und ich glaube, es ist dasselbe im Orchester Gottes, das man vielleicht im Neuen Testament mit Basileia, mit Reich Gottes übersetzen könnte. Das heißt, es ist egal, wie schön, dass du einzeln spielen kannst. Es ist sogar egal, wie schön und gut deine einzelne Begabung ist, wenn du nicht bereit bist, dich ins göttliche Symphonieorchester, dem Dirigenten zu unterordnen, hast du keine Berechtigung, in diesem Orchester mit dabei zu sein. So ist die Symphonie und das ist die Symphonie, zu der Gott uns als Gemeinde in Einheit hineinruft. Martin hat mir erzählt gestern, dass schwedische Wissenschaftler in einer Studie herausgefunden haben, dass Menschen, die in einem solchen Orchester spielen oder auch Menschen, die zusammen in einem Chor singen, innerhalb weniger Sekunden die Herzfrequenz vom Nächsten annehmen. Und innerhalb von ein paar Sekunden haben sich die Herztöne der einzelnen Teile in diesem Symphonieorchester einander völlig angegleicht. Völlig faszinierend, nicht? Alles wird einander abgestimmt. Das Herz, der Herzschlag des Dirigenten wird aufgenommen und aufeinander abgestimmt. Und ich glaube, da sind wir beim Geheimnis dieser Verheißung, die hier in Matthäus 18, Vers 19 steht, und sind wir bei diesem Geheimnis gelangt. Denn wenn wir uns eins machen, wie Matthäus hier davon schreibt und Jesus gesagt hat, wenn wir uns eins machen, wenn wir uns eins machen mit dem Herzschlag Gottes, mit dem Herzrhythmus unseres Vaters im Himmel und uns eins machen mit dem Herzrhythmus meinem Bruder und von meiner Schwester nebenan, dann werden wir auch nichts mehr erbitten, was nicht in diesem Herzschlag unseres Gottes ist. Wir werden in diesem Herzschlag die Gebete Gottes, sein Wille auf diese Erde hinunterbeten. Und er wird nicht auf die Idee kommen, unsere Gebete, wie es hier verheißen ist, nicht zu erfüllen, weil dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich würde gerne zum Schluss beten und fände es stark, wenn wir als Ausdruck von dem, weil ich glaube, das Gebet uns immer auch in die Einheit führt, weil es einen gemeinsamen Fokus fördert. Wenn einfach nach meinem Gebet wir alle aufstehen könnten und das Vater unser, das beste Gebet, das wir beten können, das Jesus uns gegeben hat, einfach zusammen beten können, auch als Aspekt und Ausdruck dieser Einheit. Ihr dürft gerne schon aufstehen. Und Jesus, ich danke dir für die Möglichkeit, heute hier zu sein und zusammen als Gemeinde, als die Liebe hier aus dieser Region dürfen zusammenzukommen. Ich danke dir für die Möglichkeit, Jesus, von deinem Wort zu lernen. Ich danke dir für die Möglichkeit, von deinem Herzensgebet, das du uns hier in Johannes 17 zeigst, zu lernen. Uns zu inspirieren. Zu verstehen, was du meinst mit Einheit. Zu verstehen, was dein Teil ist und was unser Teil ist. Und Jesus, ich tue Buß hier öffentlich für dort, wo wir deinem Herzensgebet nicht gerecht wurden. Jesus, es tut mir leid, dort, wo ich in meinem eigenen Leben immer wieder an dieser Idee von Einheit habe vorbeigelebt. Selber meine Interpretation gehabt. Selber das Gefühl gehabt, meine Fähigkeiten, das Instrument spielen, reicht schon, für irgendwo ein Teil zu sein im Ganzen, aber vielleicht sehr egoistisch bei unterwegs gewesen. Es tut mir leid, dort, wo wir auch als Verantwortliche von der Gemeinde neben deinem Herzschlag haben vorbeigelebt. Wo wir den Herzschlag von unseren Brüdern und Schwestern nicht haben ernst genommen. Und wo wir die Division vom Feind immer wieder haben zugelassen. Jesus, ich weiss, dass du leidest über dem. Und Vater, ich wünsche mir, und ich glaube, wir haben es heute Morgen schon gehört, wir alle wünschen uns, dass die Kraft neu zurück in die Gemeinde kommt. Dass die Kraft, die du verheißest, im Zusammenhang mit Einheit, mit gelebter Einheit, dass die endlich zur Entfaltung kommt. Und dass ähnlich wie dann am Anfang in Ephesus das Explosive wieder sichtbar wird, wo du in die Gemeinschaft hast hineingelegt. Vater, dass die Welt wieder erkennt, die gute Botschaft, dass ein liebender Vater im Himmel gibt, der sogar seinen Sohn auf die Welt hat geschickt, dass Versöhnungen können passieren können zwischen Menschen und dir, Vater im Himmel. Und ich bete für einfach gelingen, dass wir auch hier in der Schweiz dürfen wachsen in dieser Einheit zueinander. Nicht billige Harmonie, nicht billige Ökumene, sondern Einheit, wie es nur die Heilige Geist schenken kann. Und ich bitte, dass dort, wo wir unseren Teil haben, wo es um das Bewahren geht von der Einheit, wo es darum geht, dass wir, wie wir übereinander reden und denken, wo es darum geht, dass wir mit unseren eigenen Gefühlen und Emotionen müssen klarkommen, wo es darum geht, dass es bei mir anfängt und wo es darum geht, dass ich Vergebung von Anfang leben. Bete, dass du uns Gnade schenkst, dass wir unseren Teil dazu beitragen können. Und so werden wir einfach als Ausdruck von dem, dass wir daran glauben, dass Einheit dein Herzensanliegen ist und dass Einheit dein Herzensanliegen für uns heute in der Gemeinde, hier in dem Ort, im 21. Jahrhundert, immer noch das gleiche Herzensanliegen ist. Wir möchten dein Gebet, das du uns gelehrt hast, beten, zusammen noch beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie dein Wille geschehe. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.